SWR 2 aktuell.
Mit Lissy Kaufmann und folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Kurz vor dem Winter. Die Expertenkommission Gas und Wärme legt Vorschläge vor, wie Bürger und Unternehmer angesichts hoher Heizkosten entlastet werden sollen. Kurz vor dem Bürgergeld. Die Union blockiert im Bundesrat das Vorhaben, mit dem im kommenden Jahr Hartz IV abgelöst werden soll. Was das soll, ein Standpunkt dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten. Und kurz vor der WM in Katar. Wir sprechen im SWR2-Tagesgespräch mit dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung Sven Lehmann über den Umgang mit Homosexuellen in dem Land. Der Doppelwumms ist beschlossene Sache. 200 Milliarden Euro Schulden will der Bund aufnehmen, um Bürger und Unternehmen angesichts steigender Energiepreise zu entlasten. Der Bundesrat hat dem Vorhaben am Freitag zugestimmt. Nur ein nun ja wichtiges Detail ist noch nicht geklärt, nämlich wie genau das Geld überhaupt verteilt werden soll. Die Expertenkommission Gas und Wärme hat dazu Vorschläge erarbeitet und diese heute vorgelegt. Gleichzeitig sind heute im Kanzleramt zum dritten Mal in diesem Jahr Vertreter von Arbeitgeber- und Gewerkschaften sowie Wirtschaftsexperten zusammengekommen. Und sie haben auch über die Vorschläge der Expertenkommission gesprochen. Aus Berlin berichtet dazu unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter.
Kanzler, Gewerkschaften und Arbeitgeber begrüßen die Vorschläge der Expertenkommission für die Gaspreisbremse. Olaf Scholz kündigte an:
Wir werden das jetzt abarbeiten entlang des Berichtes. Noch in dieser Woche werden wir Eckpunkte vorstellen, wie die Vorschläge der Gaskommission umgesetzt werden können, genauso wie die Strompreisbremse. Das Kabinett wird also an diesem Mittwoch gewissermaßen in die Umsetzung der Vorschläge schleiten, die wir hier bekommen haben.
Privatleute sollen vor Weihnachten eine Abschlagszahlung erhalten, ab März dann für 80% ihres normalen Gasverbrauchs nur noch einen gedeckelten Preis bezahlen, schlagen die Experten vor. Wer allerdings mehr als 72.000 Euro pro Jahr verdient, soll auf die Hilfen aus der Gaspreisbremse Steuern bezahlen. Die GB-Chefin Jasmin Fahimi begrüßt das.
Das heißt, dass hier auch noch mal ein klares Signal gesendet wird der Verteilungsgerechtigkeit.
Unternehmen sollen die Hilfen nur nutzen dürfen, wenn sie Vorgaben für den Erhalt von Standorten und Jobs erfüllen, so die Expertinnen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger findet das gut.
Ich bin grundsätzlich mit den Vorschlägen der Gaskommission einverstanden. Wichtig ist jedoch, dass diese Hilfe jetzt schnell kommt und nicht noch an noch mehr Bedingungen gebunden wird.
Manche hatten gefordert, dass Unternehmen, die die Gaspreisbremse nutzen, dann keine Dividenden auszahlen dürfen. Olaf Scholz ließ durchblicken, dass er das nicht befürwortet. Die Vorschläge der Regierung und der Expertenkommission sei, wie der Kanzler wörtlich sagte, nicht von solchen Regelungen gespickt.
Ein Beitrag von Andreas Reuter war das über die Vorschläge der Expertenkommission zu den Energiepreisentlastungen. Ja, wir haben viel über Entlastungen für Gaskunden gesprochen in letzter Zeit. Dabei sollen Gasheizungen langfristig ja ein Auslaufmodell sein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die Bundesregierung fördert deshalb beispielsweise Holzheizungen als klimafreundlichen Ersatz für Gas und Öl. Das Bundesumweltministerium allerdings sagt, Heizen mit Holz ist nicht klimaneutral. Und auch Umweltschützer kritisieren die Förderung durch den Bund als unsinnig. Waldeigentümer wiederum fühlen sich zu Unrecht als Klimasünder hingestellt und kritisieren die Aussagen des Umweltministeriums. Über den Streit zum Heizen mit Holz berichtet Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber.
Für das Umweltministerium ist es ganz klar. Heizen mit Holz ist nicht klimaneutral. Wird Holz verbrannt, wird CO2 frei. Sogar etwas mehr als bei Kohle und Gas. Irene Seeling macht diese Aussage sauer.
Sie ist aus unserer Sicht, die Position des Umweltministeriums, nicht faktenorientiert und nicht sachlogisch.
Seeling ist Geschäftsführerin beim Verband der Waldeigentümer und folgt einer anderen Logik.
Wenn Sie einen Einzelbaum betrachten, dann stimmt das, aber das ist keine passende Perspektive. Da wird Ihnen jeder Forstwissenschaftler, jede Forstwissenschaftlerin komplett widersprechen, sondern wir müssen die Gesamtfläche betrachten.
Heißt die Gesamtfläche des Waldes. Was an CO2 in die Luft gepustet wird beim Holzverbrennen in einem Jahr, das nimmt der Wald, der gerade nachwächst, in dieser Zeit wieder auf. Somit ist das Heizen rechnerisch klimaneutral. Das wiederum findet Kenneth Richter nicht faktenorientiert.
Das ist aber ein bisschen eine Milchmädchenrechnung.
Er ist Umweltschützer, arbeitet beim Naturschutzbund und sagt, der Wald wächst ja so und so nach und bindet CO2, auch wenn man das Holz nicht verbrennt, sondern anders nutzt.
In allen unseren Klimaszenarien ist fest mit eingerechnet, dass der Wald eine Kohlenstoffsenke ist. Das heißt, ein Teil der Emissionen, die wir produzieren, wird durch den Wald aufgenommen.
Und verbessert so unsere nationale CO2-Bilanz. Je mehr Holz wir verbrennen, desto weniger können wir theoretisch woanders ausstoßen. Richter und auch das Umweltministerium finden, die Holzverbrennung habe nicht automatisch ein Vorrecht darauf, den nachwachsenden Wald für die eigene Bilanz zu nutzen. Und deshalb findet Richter es unsinnig, dass die Bundesregierung Holzheizungen nach wie vor fördert, als klimafreundliche Alternative zu Gas und Öl.
Wenn wir tatsächlich genauso viele Emissionen wie vorher oder möglicherweise noch mehr als bei fossilen produzieren, dann macht es keinen Sinn, eine solche Technologie weiter zu fördern.
Die Bundesregierung habe die Förderung schon eingeschränkt, sagt dazu Julia Verlinden. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag und verteidigt die Haltung der Bundesregierung, weiter auch für Holzheizungen Geld zu geben.
Es ist wichtig, dass wir aus den fossilen Energien rauskommen, dass wir Ölheizungen ersetzen, dass wir Gasheizungen ersetzen. Aber letztlich wird Holz zum Beispiel auch in Kombination mit anderen Erneuerbaren, also als Hybridheizungen, teilweise uns helfen, tatsächlich auch hin zu 100% Erneuerbaren im Wärmesektor hin zu wechseln.
Irene Seeling von den Waldeigentümern hofft, dass die Förderung nicht noch weiter runtergefahren wird und argumentiert, dass fast nur altes Holz, Sägespäne verbrannt wird, Reste, die anders nicht genutzt werden können. Das sieht Umweltschützer Richter nicht so. Die Reste ließen sich für Pressspanplatten, Papier, innovative Produkte nutzen. Der Streit ums Heizen mit Holz, er geht weiter.
Ein Beitrag war das von Eva Huber. In Pflegeheimen, Kindergärten, Sportverbänden, bei Naturschutzverbänden oder auf Tierpflegestationen. Überall engagieren sich tausende junge Menschen in Deutschland nach der Schule freiwillig. Die Idee, Schulabsolventen zu einem solchen Dienst zu verpflichten, die gibt es schon länger. So hat etwa Bundespräsident Steinmeier im Juni ein Pflichtjahr im Sozialbereich oder auch bei der Bundeswehr angeregt. Die CDU hat sich bei ihrem Parteitag im September ebenfalls dafür ausgesprochen. Eine repräsentative Umfrage der Bertelsmann Stiftung hat jetzt ergeben, dass rund 2/3 der Deutschen ebenfalls für ein solches soziales Pflichtjahr sind. Darüber spreche ich jetzt mit Jana Eichhorn. Sie ist Mitglied im Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr und bei der Deutschen Sportjugend ist sie zuständig für den Freiwilligendienst. Frau Eichhorn, wäre so ein Pflichtdienst aus Ihrer Sicht denn sinnvoll?
Nein, ich kann sehr gut verstehen, warum Herr Steinmeier oder auch die CDU einen Pflichtdienst fordern. Denn unsere Gesellschaft braucht mehr Gemeinsinn. Und wir brauchen mehr Menschen, gerne auch junge Menschen, die sich für andere engagieren und Verantwortung übernehmen und dabei auch lernen, wie wertvoll es ist, Zeit für andere einzusetzen. Aber wenn wir genau hinschauen, ist das, was dieses Engagement ja so wertvoll macht, dass es freiwillig ist. Und ich halte es für sehr viel sinnvoller, Anreizstrukturen zu schaffen, Ermöglichungsstrukturen zu schaffen, damit mehr junge Menschen einen Freiwilligendienst absolvieren können. Wenn wir daraus eine Pflicht machen, haben wir Riesendiskussionen rund um Verfassungsmäßigkeit, Zwangsarbeit. Dann wird das Thema in eine Ecke gestellt, wo es gar nicht hin sollte. Denn es gibt ja nichts Schöneres, sich für andere Menschen einzusetzen.
Jetzt hatten Sie ja gesagt, man muss die Menschen anderweitig oder die jungen Menschen anderweitig dazu bewegen, so einen Dienst freiwillig zu machen. Braucht man denn tatsächlich mehr Freiwillige? Also gehen die Zahlen etwa jetzt in Zeiten von Corona zurück? Bei den Bundesfreiwilligendienstlern, bei den sogenannten Buftis, sind die Zahlen ja eigentlich auch in Corona-Zeiten recht stabil geblieben.
Ja, die Zahlen sind insgesamt stabil. Die Frage ist doch, was diese Gesellschaft möchte. Und ich werte diese Zahlen, dass man einen Pflichtdienst einführen möchte, so, dass man sich freuen würde, wenn sich mehr junge Menschen sozial engagieren. Und wir haben im Moment auch viele freie Einsatzplätze, für die wir nicht genügend junge Menschen finden. Sie alle kennen den Pflegenotstand beispielsweise. Krankenhäuser würden sich freuen, Altenheime würden sich freuen, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten, auch Sportvereine, wenn mehr junge Menschen kämen.
Jetzt könnte man aber auch argumentieren, dass man sich damit aus der Verantwortung stiehlt, nämlich eigentlich ein weitaus gravierenderes Problem anzugehen, den Fachkräftemangel. Also dass man sozusagen die Freiwilligen nutzt als sehr günstige Arbeitskräfte.
Darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht darum, dass junge Menschen herangeführt werden an diesen gesamten Komplex des gemeinschaftlichen Tuns für andere. Also wenn Sie sich das beispielsweise bei uns im Sport angucken, ich komme ja von der Sportjugend, wir haben Plätze in Sportvereinen. Da geht es nicht darum, dass wir an dieser Stelle hauptamtliche Arbeitskräfte verdrängen, sondern es geht darum, dass die Ehrenamtlichen, die die Vereine am Laufen halten, Unterstützung durch die Freiwilligen bekommen. Aber wenn jemand mal reingeschnuppert hat, mal ein Jahr verbracht hat mit Kindern oder im sozialen Bereich, dann steigt dadurch häufig auch die Motivation zu sagen, ja, vor meinem Schulabschluss konnte ich mir das nicht vorstellen, Krankenschwester zu werden beispielsweise. Also wir haben viele, die nach dem Freiwilligendienst im Sportverein Lehramt zu studieren beginnen, weil sie sagen, sie haben gemerkt, wie gut sie mit Kindern und Anleitung und Ähnlichem können.
Welche Anreize müsste man denn Ihrer Meinung nach dann setzen, um mehr junge Menschen zu gewinnen für den Freiwilligendienst?
Wir haben momentan das Problem, dass eine ganze Reihe junger Menschen gerade jetzt in diesen finanziell schwierigen Zeiten sich einen Freiwilligendienst kaum leisten kann. Wir können ihnen ein Taschengeld zahlen, ganz klar, aber das ist weit unter dem, was ein Mensch zum Leben braucht. Das heißt, viele unserer Freiwilligen müssen zu Hause wohnen und entsprechenden Teil ihres Lebensunterhaltes von den Eltern auch abdecken lassen. Und die Freiwilligen selber haben darüber hinausgehende Vorstellungen. Beispielsweise fordern sie seit vielen Jahren freie Fahrt für Freiwillige, also eine Freifahrt, wie es Soldaten bei der Bundeswehr ja auch haben, um ihre Arbeitsstellen erreichen zu können und nicht einen großen Teil ihres Taschengelds für Fahrscheine zu geben. Oder auch Unterstützung später, wenn es darum geht, einen Ausbildungsplatz oder auch einen Studienplatz zu finden, dass man sagt, ein Freiwilligendienst ist jetzt mehr als ein normales Wartesemester. Da müsste es nochmal Zusatzpunkte geben, um den NC zu verbessern oder Vergleichbares.
Jana Eichhorn war das. Sie ist Mitglied im Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr. Eigentlich war es schon eine beschlossene Sache. Das Bürgergeld soll kommen Anfang nächsten Jahres und Hartz IV ablösen. Das heißt, Bedürftige sollen mehr Geld kriegen als bisher, mehr Möglichkeiten haben, Geld dazu zu verdienen und mehr Hilfe bekommen, etwa bei der Weiterbildung. Der Bundestag hat das Vorhaben auch bereits beschlossen. Jetzt aber stellt sich die Union im Bundesrat quer. Sie will das neue Gesetz so nicht durchwinken, droht mit einem Vermittlungsverfahren zwischen Bundesrat und Bundestag. Das könnte das Vorhaben verzögern. Eine Blockadepolitik, die unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth für puren Populismus hält.
Seit Monaten kommt Kritik aus der Opposition, aber eher leise. Jetzt soll das Gesetz zum Bürgergeld ins Parlament kommen, danach in den Bundesrat und jetzt schäumt die Union. Das ist etwas spät. Und die Drohung, das Gesetz in der Länderkammer durchfallen zu lassen, ist alles andere als konstruktive Oppositionsarbeit, zumal sich die SPD verhandlungsbereit zeigt. Klar, die CSU hatte am Wochenende ihren Parteitag, da mussten Schlagzeilen her. Der Union passt es also unter anderem nicht, dass Bezieher von Bürgergeld künftig bis zu 60.000 Euro auf ihrem Konto haben dürfen. Doch was sie nicht beachtet, das trifft auf nicht besonders viele Langzeitarbeitslose zu. Wer bisher von Hartz IV lebt, hat im Normalfall keine großen Geldreserven. Es sei denn, er oder sie hatte vor der Pandemie vielleicht ein gut laufendes Geschäft oder Restaurant, musste es wegen der Corona-Lockdowns monatelang dicht machen und ist dadurch in finanzielle Nöte geraten. Vom Unternehmer zum Hartz-IV-Bezieher, davon gibt es viele. Da ist es verständlich, dass man nicht sofort sein Erspartes, falls vorhanden, anzapfen möchte, denn das könnte dafür nötig sein, sich eine neue Existenz aufzubauen. Ran an die Grundausstattung der ärmsten Männer, Frauen und Kinder in diesem Land. Ist das die neue Sozialpolitik der Union, die CDU-Chef Friedrich Merz immer wieder fordert? Das wäre traurig. Jedenfalls ist der Vorstoß der Union ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die unverschuldet zu Hartz-IV-Empfängern geworden sind und künftig das Bürgergeld beziehen sollen.
Ein Standpunkt war das von Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth. In knapp 3 Wochen beginnt die umstrittene Fußball-WM in Katar. Das Land steht seit langem in der Kritik, auch und vor allem deshalb, weil Menschenrechte dort mit Füßen getreten werden. Homosexualität etwa ist verboten. Wer sie trotzdem auslebt, wird ausgepeitscht, muss ins Gefängnis, auch die Todesstrafe droht. Heute nun ist Innenministerin Faeser in das Land gereist, um die Rechte der sogenannten LGBTQ-Gemeinschaft zu thematisieren. Darüber spreche ich jetzt mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt oder kurz Queer-Beauftragten, Sven Lehmann von den Grünen. Herr Lehmann, die Innenministerin hat ja schon im Vorfeld die Menschenrechtslage kritisiert. Katar hat darauf im vergangenen Freitag den deutschen Botschafter einbestellt und eine Protestnote übergeben. Was kann der Besuch von Nancy Faeser jetzt bewirken?
Also ich finde erstmal sehr gut, dass die Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach Katar reist und dort auch die Menschenrechtssituation anzusprechen, dass sie es auch im Vorfeld getan hat und dass Katar jetzt so reagiert, dass sie den Botschafter einbestellt, zeigt ja auch, dass das Land nicht unbedingt möchte, dass über die katastrophale Menschenrechtssituation gesprochen wird. Umso wichtiger, dass die Innenministerin hinreist und ich wünsche ihr bei diesen Gesprächen viel Erfolg.
Was kann sich denn jetzt eigentlich ändern dadurch?
Sie hatten es ja eingangs gesagt, also Katar ist ein Land, wo gerade homosexuellen, transgeschlechtlichen Menschen Folter, Freiheitsstrafen, theoretisch sogar der Tod droht. Aber auch die Situation von Frauen, von den Arbeitern auf den Baustellen ist katastrophal. Beim Bau der Stadien sind ja mindestens 15.000 Arbeiter ums Leben gekommen. Und was man leider sagen muss, das alles war schon 2010 bekannt, als die Spiele vergeben wurden. Und deswegen ist der Fehler damals passiert. Und jetzt muss man Schadensbegrenzung betreiben und rund um die Spiele oder rund um die WM dann auch tatsächlich die Menschenrechtssituation ansprechen und dann auch hoffentlich dafür sorgen, dass es auch nach der WM auch weiterhin geschaut wird.
Reichen da denn Gespräche?
Gleichermaßen geht es natürlich auch dann darum, dass zum Beispiel die Spieler, die entsprechend sich solidarisch für Minderheiten wie Homosexuelle oder auch für die Frauenrechte im Land einsetzen, dass die auch gestützt und nicht sanktioniert werden, dass auch der DFB und die FIFA viel stärker vor Ort auch einwirken müssen. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass es der FIFA wichtiger ist, dass in den Stadien Alkohol ausgeschenkt werden darf. Also das haben sie groß gemacht als Thema, aber die Menschenrechtssituation nicht. Das muss alles vor Ort passieren. Und dann natürlich auch im Nachgang entsprechend auch thematisiert werden seitens der Politik, aber auch seitens des organisierten Sports.
Die Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg, die wollte ja heute eigentlich mitreisen, hat jetzt aber abgesagt mit der Begründung, sie sehe aktuell keine Möglichkeit, mit der Regierung in Doha über Menschenrechte zu diskutieren. Finden Sie das denn richtig?
Ich finde das zumindest nachvollziehbar, dass man jetzt nicht unbedingt durch eine Reise dort entsprechend Katar eine Bühne gibt. Ich halte aber persönlich den Besuch von Nancy Faeser für richtig. Sie ist für Sport zuständig, sie ist die Innenministerin. Sie hat ja auch angekündigt, jemanden mitzunehmen von einem Fanprojekt, das sich für LGBTIQ-Personen einsetzt. Das halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Signal, um zu zeigen, wir sind präsent. Wir werden auch auf dieser WM präsent sein. Und gerade auch die ZuschauerInnen, die dorthin reisen, die lesbisch, schwul, trans sind, müssen auch vor Ort geschützt werden. Und das ist, finde ich, gut, dass Nancy Faeser das jetzt anpackt.
Sie hatten ja gerade schon die Spieler auch angesprochen. Welche Erwartungen haben Sie denn jetzt an die Nationalelf in Sachen Menschenrechte?
Also ich finde immer wichtig, dass nicht die einzelnen Spieler, die Fußballer verantwortlich sind für die Menschenrechtssituation in einem Land, wo dann halt eben ein großes Event wie die WM stattfindet. Aber ich finde gut, dass beispielsweise auch Oliver Bierhoff sich schon vor einigen Wochen kritisch geäußert hat zur Situation in Katar, dass auch bestimmt einige Spieler möglicherweise zum Beispiel mit einer Regenbogenarmbinde auflaufen werden, um Solidarität zu zeigen, wenn sie das wollen. Und wenn sie das wollen, gehören sie dafür von DFB und FIFA unterstützt. Die Verantwortung liegt bei der FIFA, liegt beim DFB, beim organisierten Sport und natürlich bei der Politik. Und man sollte jetzt nicht den Fehler machen, einzelne Fußballspieler dafür in Verantwortung zu nehmen. Die sind halt da, um Sport zu machen. Und verantwortlich ist der organisierte Sport.
Der britische Außenminister Cleverly, der hat queere Fußballfans aufgefordert, sich respektvoll gegenüber dem Gastgeberland zu verhalten. Das sorgte dann für Empörung. Was raten Sie denn queeren Fußballfans? Dorthin reisen, zu Hause bleiben, vorsichtig sein?
Also ich habe jetzt wahrgenommen, dass immer mehr Verbände, aber beispielsweise auch so einzelne Kneipen vor Ort und so weiter, die normalerweise große Public Viewings machen würden, das nicht tun. Also ich weiß es beispielsweise hier aus Köln, aus meinem Wahlkreis, dass ganz, ganz viele Kneipen, auch Fußballkneipen sagen, nein, wir zeigen diese Spiele nicht. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir diese Vergabe nach Katar und die Situation dort nicht unterstützen. Wenn sich aber einzelne Fans entscheiden, auch zum Beispiel dann Lesben, Schwule oder transgeschlechtliche Menschen dorthin zu reisen, dann sollen sie das tun, weil selbstverständlich müssen sich queere Menschen im 21. Jahrhundert und sollten sich nicht verstecken, sondern sind selbstverständlich Teil der Fangemeinschaft und als solche auch jederzeit willkommen.
Jetzt hatten Sie es ja gerade angesprochen, manche sagen, sie machen kein Public Viewing. Soll man denn, darf man denn die WM in einem solchen Land anschauen, vor dem Fernseher oder auch live dort?
Also das muss natürlich jede Person selber entscheiden. Ich finde wichtig, dass diejenigen, die wirklich offiziell dort sind, also DFB, FIFA, dann auch zum Beispiel ihre eigenen Medienkanäle, Social Media und so weiter nutzen, um auf die Situation aufmerksam zu machen und vor allem, wie gesagt, die Spieler unterstützen, die auch vor Ort auch zum Thema Menschenrechte sich klar äußern.
Sven Lehmann war das, Queer-Beauftragter der Bundesregierung, und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir blicken ins Ausland, nach Brasilien. Das Land hat gewählt und bekommt einen neuen Präsidenten. Der linke Kandidat Lula da Silva von der Arbeiterpartei kam bei der Stichwahl gestern auf 50,9% der Stimmen. Sein Gegner, der bisherige Präsident und Rechtspopulist Jair Bolsonaro, kam auf 49,1%. Ein knapper Sieg also nach einem erbittert geführten Wahlkampf. Das Land ist gespalten und das weiß auch der neue Präsident Lula da Silva. Nach seinem Wahlsieg machte er deutlich, dass er Brasilien wieder vereinen möchte.
Meus amigos y minhas amigas.
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ab dem 1. Januar 2023 werde ich für 215 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer regieren und nicht nur für diejenigen, die mich gewählt haben. Es gibt keine zwei Brasilien. Wir sind ein Land, ein Volk, eine große Nation.
Lula da Silva nach dem Wahlsieg. Seine Aufgabe wird es sein, sich nicht nur um die Wirtschaft zu kümmern, sondern auch das Land zusammenzuführen. Eine gewaltige Aufgabe, kommentiert unsere Korrespondentin in Brasilien, Anne Herberg. Sie glaubt nicht, dass der bisherige Präsident Bolsonaro sich kampflos zurückzieht.
Man darf jetzt erstmal aufatmen. Brasiliens rechtsextremer Präsident Jair Bolsonaro wurde abgewählt. Als erster Präsident des Landes überhaupt hat er die Wiederwahl verpasst. Und das ist eine sehr gute Nachricht für die Demokratie Brasiliens, für den Amazonas und damit auch für die Welt. Doch allzu viel Optimismus ist trotzdem nicht angebracht. Das fängt schon damit an, dass Bolsonaro seine Niederlage bisher ignoriert. Kein Kommentar, kein Facebook-Live, Stille. Ob er, wie zuvor bereits mehrfach angedroht, seinem großen Vorbild Donald Trump folgt und die Wahl doch noch anzweifelt, steht in den Sternen. Ohnehin wäre es naiv zu glauben, dass der Amtsinhaber nach dieser Wahl einfach still und leise abtritt. Warum auch? Schließlich hat fast die Hälfte aller Wähler und Wählerinnen für ihn gestimmt. Trotz 600.000 Corona-Toten, trotz seiner konstanten Attacken auf die Institutionen und trotz des Kettensägen-Massakers am Amazonas. Bolsonaro-Verbündete regieren heute die drei bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Brasiliens. Und die Rechte hat im Kongress die Mehrheit errungen. Da sitzen jetzt jede Menge Hardliner, wie die evangelikale Pastorin Damares Alves, selbsternannte Revolverhelden oder Urwaldzerstörer. Bolsonaro war kein Unfall der Geschichte, wie es Lula früher gern dargestellt hat. Er ist die Leitfigur einer neuen, christlich geprägten Rechten in Brasilien, die gekommen ist, um zu bleiben. Nicht wenige haben den einstigen Hauptmann und Waffenfreund mit Nostalgie für die Militärdiktatur, nämlich wegen und nicht trotz seines radikalen Auftretens und Macho-Gehabes gewählt. 2 Monate bleiben ihm noch in der Regierung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sie nutzt, um das Vertrauen in seinen Nachfolger und die Institution weiter auszuhöhlen. Lula, der nun angekündigt hat, Brücken über diese tiefen Gräben bauen zu wollen, ist für viele ja ohnehin selbst das rote Tuch. Was in Europa gern übersehen wird, der linke Ex-Präsident kann zwar auf beachtliche Erfolge in der Wirtschafts- und Sozialpolitik verweisen, er steht aber auch für eine Ära beispielloser Korruption. Auch wenn die Urteile gegen ihn selbst annulliert wurden, aus der politischen Verantwortung kann er sich nicht winden. Auch darin wird man ihn in seiner dritten Amtszeit messen.